Ich möchte heute mit dem Thema Vergebung weitermachen, das Martin vor 2 Wochen angefangen hat. Und zwar ging es bei ihm darum, warum es so absolut notwendig ist, anderen Menschen die Schuld zu vergeben. Anderen zu vergeben, wenn sie an uns schuldig geworden sind. Und heute, ich mache dann genau das Gegenteil davon, nämlich warum es so absolut notwendig ist, Verantwortung für meine eigene Schuld zu übernehmen und zu lernen, Gott und andere um Vergebung zu bitten, wenn ich anderen etwas schuldig geblieben bin oder ihnen wehgetan habe. Ich brauche mal die PowerPoint-Folien und fasse noch mal kurz zusammen, was der Martin vor 2 Wochen gesagt hat. Da brauche ich die nächste Folie. Einem anderen Menschen vergeben heißt nicht, dass ich ihm weiter vertrauen muss. Heißt nicht, dass ich mich mit dieser Person unbedingt versöhnen muss. Zur Versöhnung gehören immer 2. Heißt auch nicht, dass ich dieser Person ungeschützt ausgeliefert bin. Einem anderen Menschen vergeben heißt nicht, dass ich die Sünde des anderen rechtfertigen oder bagatellisiere und sage, es war ja irgendwie dann doch nicht so schlimm und meinen Schmerz sozusagen verleugne. Und Vergebung heißt auch nicht, den anderen aus der Verantwortung zu entlassen. Und Vergebung heißt auch nicht, Gefühle von Zorn oder von Schmerz, Enttäuschung oder Frust haben zu dürfen. Vergebung heißt, ich trete mein Recht, jemandem etwas nachzutragen, an Gott ab und lasse ihn Richter über diese Sache sein. Und das ist erstmal eine Entscheidung des Herzens und hat nicht in erster Linie was mit meinen Gefühlen zu tun. Im besten Fall folgen die Gefühle nach, wenn ich diesen Schritt gegangen bin. So, und nun zum heutigen Teil. Es geht um die Notwendigkeit für meine eigene Schuld, um die Verantwortung zu übernehmen, indem ich Gott oder den Menschen, den ich verletzt habe, um Vergebung bitte. Das ist erstmal gefühlt keine schöne Sache, oder? Da muss ich ja zugeben, dass ich was falsch gemacht habe. Und da muss ich mich sozusagen demütigen. Es gibt ja so dieses Wort zu Kreuze kriechen. Und dann muss ich dem anderen möglicherweise auch noch Recht geben. Das kratzt ganz schön an meinem Stolz. Und schließlich stehe ich dann ja offiziell als Versager da. Wie peinlich ist das denn? Viel lieber würde ich in solchen Situationen sagen, ach, es war doch nicht so gemeint, und meine Schuld klein machen oder wegreden oder die Schuld verschieben und sagen, du bist aber empfindlich, warum regst du dich denn eigentlich so auf, das war doch nichts. Oder die Schuld einfach totschweigen und so tun, als ob nichts passiert wäre. Vielleicht wächst ja dann irgendwann Gras drüber. Das sind sehr, sehr beliebte Strategien bei uns Menschen. Aber leider verschwindet meine Schuld nicht einfach irgendwie und löst sich in Luft auf. Nicht mal Spams oder gelöschte SMS lösen sich in Luft auf. In diesem Universum löst sich überhaupt nichts in Luft auf. Schuld braucht immer einen Ausgleich, eine Strafe oder eine Bezahlung. Das ist einfach Gesetz. Und wir wissen ganz genau, das stellen wir in dieser Welt gar nicht in Frage, dass wir zum Beispiel für zu schnelles Fahren ein Bußgeld bezahlen müssen. Und nicht anders verhält es sich in der Bibel. Nein, Andreas, ich rede jetzt einfach, fragen kannst du mich nachher was, jetzt rede ich einfach, ja, okay. Der Römerbrief sagt, der Lohn der Sünde ist der Tod. Tod? Warum denn gleich so heftig? Warum musste Jesus denn sterben, um unsere Sünde auszugleichen und zuzudecken? Ist das nicht grausam? Hätte Gott als der, der über allem thront und der so großzügig ist und der das Leben ist und der alles im Griff hat, hätte der dich da einen anderen Weg finden können? Um das zu erklären, mache ich jetzt mal einen kleinen Exkurs. Simsalabim. So, das hier ist Nicht mein Frühstücksei, das ist schon da drin, sondern ein rohes, zerbrechliches Ei. So, die Ausgangssituation ist jetzt, dass ich ganz aufgeregt bin und das Ei rutscht mir aus der Hand, aber das mache ich nicht, weil der Putzdienst sonst so viel zu tun hat. Ja? Aber stellt euch vor, das Ei rutscht mir einfach aus der Hand. Was passiert? Es fällt nach unten wegen dem Gesetz der Schwerkraft. Ja? Wenn das Ei runterfällt und zerbricht, wäre dann der Grund für das Fallen gewesen, dass Gott zornig auf dieses Ei war? Nein. Das ist einfach Naturgesetz, gell? Es fällt runter. Schwerkraft. Jetzt nehmen wir mal an, dieses schöne Ei hätte eine Seele. Also einen Verstand, einen Willen und Gefühle. Und dieses Ei würde sagen, ich habe jetzt gerade überhaupt keine Lust, runterzufallen. Es ist so schön warm in Ullas Hand und hier will ich bleiben und hier fühle ich mich wohl. Und das rutscht mir aus der Hand. Was passiert? Es fällt trotzdem runter und geht kaputt. Oder was wäre, wenn dieses schöne Ei ganz besonders klug und ganz besonders willensstark wäre und sagt, ich streng mich total an, ich bleib oben, egal was kommt. Es fällt trotzdem, würde einfach fallen. Oder was passiert, würde passieren, wenn dieses Ei noch nie etwas vom Gesetz der Schwerkraft gehört hätte und gar nicht daran glauben würde, an dieses Gesetz der Schwerkraft? Ja, es würde trotzdem runterfallen, ja? Oder wenn dieses freundliche Ei sagen würde, also ich bin ein christliches Ei, und ich habe einen ganz großen Glauben. Ich bin voll charismatisch, genau. Ich überwinde jedes Hindernis. Ich glaube, dass ich oben bleibe. Und ich würde dieses Ei loslassen. Na, es würde trotzdem fallen. Ja? Egal, was das Ei fühlt, denkt, glaubt, wovon es überzeugt ist, das Gesetz der Schwerkraft funktioniert immer, ja? Das ist einfach Gesetz. Das ist Gesetz des Lebens. In der Schule haben wir alle Physik gehabt und gelernt, für jede Aktion gibt es eine Reaktion. Also wenn ich einen Ball gegen die Wand werfe, kommt er zu mir zurück. Oder genauso ist das, wenn ich ein Pendel anstoße, dann geht das zurück in die andere Richtung. Und wir haben leider auch alle Mathe oder Chemie in der Schule gehabt. Wenn ich auf die eine Seite der Waage ein Gewicht lege, muss ich auf die andere Seite der Waage auch ein Gewicht legen, um einen Ausgleich zu schaffen. Und genauso muss es für jede Seite einer Formel oder einer mathematischen Gleichung eine Auflösung auf der anderen Seite geben. Dieses Gleichheitszeichen ist halt das, worauf der Fokus liegt. Und das ist einfach Naturgesetz. Das sind physikalische, mathematische, chemische Gesetze. Aber die kann man auch übertragen. Ihr kennt das Sprichwort, so wie es in den Wald hineinschallt, schallt es auch wieder heraus. Das sind alles logische Gesetzmäßigkeiten des Lebens, die kein Mensch in Frage stellen würde. Aber eine der größten Ironien der heutigen Zeit ist, dass wir die allergehorsamsten Jünger der Naturgesetze geworden sind, seitdem die Welt überhaupt existiert. Erst vor ein paar Tagen habe ich mit Martin zusammen einen Vortrag gehört von einem Mathematikprofessor, Professor John Lennox von der Oxford University. Und der hat einen Vortrag gehalten, auch um zu informieren über den neuen Atheismus mit Richard Dawkins an der Spitze. Die haben ja letztes Jahr, ich glaube, das war auch so um Weihnachten, um diese Aktion gestartet mit den Bussen in England, in London, wo die Busse rumgefahren sind und darauf stand, Gott ist tot. Und die wollen halt mit Hilfe der Naturwissenschaft Gott abschaffen, sagen, wir brauchen Gott überhaupt gar nicht und die Naturwissenschaft selbst an die Stelle Gottes setzen. Und weil wir die Naturgesetze verstehen, können wir Auto fahren. Hat die Menschheit sich den Traum vom Fliegen erfüllt. Können wir ins All fortstoßen, ja? Können SMS nach Australien schicken, können mit Südamerika skypen und haben unendliche medizinische Möglichkeiten entwickelt. Aber das Verrückte an all dem ist, wir denken, wir müssen den Naturgesetzen gehorchen, aber im moralischen oder im geistlichen Bereich können wir halt mal gerade machen, was wir wollen, ohne dass es irgendwie eine Auswirkung hätte. Im Römerbrief steht in Kapitel 1, der Zorn Gottes wird vom Himmel herab offenbart, wider alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen, die die Wahrheit durch Ungerechtigkeit niederhalten. Denn was man von Gott erkennen kann, ist ihnen offenbar. Gott hat es ihnen offenbart. Seit Erschaffung der Welt wird seine unsichtbare Wirklichkeit an den Werken der Schöpfung mit der Vernunft wahrgenommen, seine ewige Macht und Gottheit. Daher sind sie unentschuldbar. Das heißt nichts anderes, als dass wir Menschen Gottes unsichtbare Wirklichkeit, seine absolute Wahrheit, seinen Entwurf von Leben mit der Vernunft wahrnehmen können. Wir müssen nicht blind glauben. Und wir können das wahrnehmen, wenn wir uns die Abläufe und die Gesetzmäßigkeiten der Natur des Lebens vor Augen führen. Es ist nicht so, dass die Naturwissenschaft Gott vertreibt. Es ist so, dass die Naturwissenschaft Gott belegt. Gibt es denn einen gesetzmäßigen Unterschied, zum Beispiel zwischen einer physikalischen Reaktion wie dem Pendeln mit dem Hin und Her oder was Martin vor 2 Wochen gesagt hat mit diesem Vers, richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Denn wie ihr richtet, so werdet ihr gerichtet. Und nach dem Maß, mit dem ihr messt und zuteilt, wird euch zugeteilt werden. Oder wenn Jesus sagt, wenn ihr nicht vergebt, wird euch nicht vergeben. Das ist nichts Kleinliches von Gott, das ist einfach das Gesetz des Lebens, was funktioniert. Unser ganzes Leben, das materielle, wie das moralische, wie das geistliche Leben, wird von diesen Gesetzmäßigkeiten regiert. Sie sind einfach Gottes Beschreibung davon, wie Leben funktioniert. Und diese Gesetzmäßigkeiten werden ihre Auswirkungen auf unser Leben haben, ob wir sie kennen oder nicht, ob wir sie fühlen oder nicht, ob wir sie glauben oder nicht, ob wir sie mögen oder nicht, ob wir sie verdrängen oder ob wir darin leben wollen oder nicht. Genau wie bei unserem Ei. Und darum beschreibt die Bibel andauernd, vom Alten bis zum Neuen Testament, irgendwelche Gesetzmäßigkeiten der Schöpfung und setzt sie in Parallele zu unserem geistlichen Leben. Und jetzt ist der Exkurs zu Ende. Jetzt komme ich zurück zu unserem Thema, warum ich um Vergebung bitten lernen muss. Was hat denn um Vergebung bitten mit diesen Gesetzmäßigkeiten zu tun? Da sagt Paulus zum Beispiel den Galatern in Kapitel 6, irrt euch nicht. Gott lässt sich nicht spotten, denn was ein Mensch sät, das wird er auch ernten. Wer auf sein Fleisch sät, der wird von dem Fleisch das Verderben ernten. Wer aber auf den Geist sät, der wird vom Geist das ewige Leben ernten. Hier geht es, wie ihr an den unterstrichenen Stellen seht, immer um Säen und Ernten, um das Naturgesetz von Saat und Ernte. In der Natur ist es eigentlich ziemlich klar, dass ich ernte, was ich sehe. Also wenn ich Weizen ausgesät habe, werde ich nicht damit rechnen, Johannisbeeren zu bekommen. Weizen wird natürlich Weizen hervorbringen. Komischerweise meinen wir Menschen aber oft, wir könnten zum Beispiel lügen und betrügen und erwarten gleichzeitig, dass andere Menschen ehrlich mit uns umgehen. Das wird nicht funktionieren. Also wer Lügen sät, wird Lügen ernten. Entweder er wird auch belogen werden von anderen Menschen oder er wird seinen eigenen Lügen irgendwann glauben und sozusagen von seinen eigenen Lügen belogen werden und in diesem Lügengebäude gefangen sein. Wir werden die Ernte bekommen in unserem Leben für alles, was wir gedacht, getan, gesagt oder nicht getan haben. Jeder Mensch ist verantwortlich für sein Tun, für sein eigenes Denken, für sein eigenes Fühlen und für sein eigenes Handeln. Und jede Entscheidung, die wir treffen, ist eine Wahl. Entscheidung heißt immer, ich entscheide mich dann automatisch auch gegen etwas anderes. Wenn ich mich für etwas entscheide, entscheide ich mich auch gegen etwas anderes. Und jede dieser Entscheidungen hat Folgen. Und ich habe immer die Wahl, wie ich auf Menschen, auf Umstände reagieren will. Ich weiß nicht, vielleicht kennt der eine oder andere von euch die Maria Preher noch. Ich weiß, die hat immer sowas gesagt wie, sagt nicht, der andere hat dich auf die Palme gebracht. Das kann der gar nicht. Du bist selber raufgeklettert. So, du hast dich selber entschieden, hochzuklettern, ja? Also diese Redewendungen zeigen schon von Schuldverschiebung, ja? Der hat mich auf die Palme gebracht. Aber ich habe mich entschieden, mich zu ärgern, ja? Das Gesetz von Saat und Ernte war zum Guten des Menschen gedacht. Gott hat es als positives Segensgesetz geschaffen, bevor die Sünde geschah, damit das ganze Universum in Liebe aufgebaut würde. Segen sollte gesät und vermehrt werden und die Welt durchdringen mit Segen und Liebe. Und dann geschah halt der Sündenfall, die Unabhängigkeitserklärung von Gott. Und dieses Gesetz, was doch eigentlich dazu gedacht war, Gutes zu bewirken, ist gekippt. Das heißt, es gilt jetzt auch im negativen Bereich. Auch das Negative vermehrt sich. So, dass nun schlechte Samen schlechte Ernten hervorbringen. Jede Sünde ist wie ein Samenkorn, das man ausstreut und das mit der Zeit seine Ernte einbringen wird. Und damit sind wir jetzt beim zweiten Teil von Saat und Ernte, dem Gesetz der Vermehrung. In Hosea 8,7 steht, Wind säen sie und Sturm ernten sie. Schauen wir uns wieder die Natur an. Die Ernte fällt immer größer aus als die Aussaat. Aus einem Getreidekorn wird eine Ähre mit über 100 Körnern. Aus einem Apfelkern wird ein ganzer Baum mit jeder Menge Äpfel. Die Natur ist auf Vermehrung angelegt, auf Wachstum. Und das gilt immer, im Positiven wie im Negativen. Fangen wir mal mit dem Positiven an. Da gibt es den Vers in Markus 4,20. Auf guten Boden ist das Wort bei denen gesät, die es hören und aufnehmen und Frucht bringen. 30-fach, 60-fach, 100-fach. Der gute Samen auf gutem Boden bringt 100-fache Frucht. Aber auch die negativen Samen vermehren sich. In Jesus Sirach heißt es, säe nicht in die Furchen des Unrechts, damit du es nicht 7-fach erntest. 7 ist in der Bibel die Zahl der Fülle. Wir könnten auch einfach das so übersetzen, dass wir es nicht 100%ig ernten, das ganze Unrecht. Wenn wir in die Furchen des Unrechts säen, ernten wir das Unrecht komplett, im kompletten Ausmaß. Und eine dritte Gesetzmäßigkeit in dem ganzen Prozess von Saat und Ernte ist der Faktor Zeit. Bis zur Ernte vergeht viel Zeit. Für alles gibt es eine bestimmte Stunde oder Festsetzung, heißt es wörtlich. Das steht, glaube ich, auch im Jesus Sirach, das habe ich jetzt gar nicht mehr in Erinnerung. Prediger oder so. Und für jedes Vorhaben, ja, ein Prediger. Und für jedes Vorhaben unter dem Himmel gibt es eine Zeit. Zeit fürs Gebären, Zeit fürs Sterben, Zeit fürs Pflanzen und Zeit fürs Ausreißen des Gepflanzten bei der Ernte. Ein Same braucht Zeit, um zu keimen. Und wenn er gekeimt ist, bringt er noch keine Frucht hervor. Auch nicht, wenn die Pflanze blüht, bringt sie noch keine Frucht. Wir ernten erst dann, wenn die Früchte reif geworden sind. Und eine geistlich-ethische Entsprechung zu einem solch langen Wachstumsprozess steht zum Beispiel in Jakobus 1,15. Könnt ihr das sehen? Jeder wird von seiner eigenen Begierde, die ihn lockt und fängt, in Versuchung geführt. Wenn die Begierde dann schwanger geworden ist, bringt sie die Sünde zur Welt. Und ist die Sünde reif geworden, bringt sie den Tod hervor. Ich möchte euch das praktisch an einem Schaubild verdeutlichen. Am Anfang steht vielleicht einfach nur ein Gedanke, ein plötzlicher Gedanke. Die kommen, da kann man nichts für. Die kommen einfach. Und dieser Gedanke führt vielleicht zu einem begehrlichen Gefühl oder zu einer Lust oder zu einem Wunsch. Nehmen wir mal als Beispiel den Gedanken, einem anderen wehtun zu wollen, weil der mich vorher so verletzt hat. Am liebsten würde ich zurückschlagen. Mann, das war so gemein. Wenn ich dieser Lust und diesem Gefühl nachgebe, entsteht im harmloseren Fall eine Tat, zum Beispiel, dass ich einfach mit jemandem anderen schlecht über den rede, der mir wehgetan hat. Und dann noch einmal mit jemand anderem und noch mal mit jemand anderem über den Täter spreche. Und dann suche ich mir vielleicht ein paar Verbündete, die mich in meinem verletzten Gefühl unterstützen und übe sozusagen schon Rufmord aus. Und aus der Tat kann dann eine Gewohnheit werden. Ich rede jetzt immer schlecht über diesen Menschen. Ich stecke ihn in eine Schublade. Und ich rede auch zunehmend schlecht über andere, die mir da was entgegensetzen und sagen, das geht aber nicht so, was du da machst. Und die mich dann nicht in meiner Haltung unterstützen. Oder ich rede schlecht über alle, von denen ich mich unverstanden und verletzt fühle. Aus einer Gewohnheit wird dann ein Charakter. Zum Beispiel eine Opferrolle. Nämlich, dass immer ich es bin, die angegriffen wird und wo alle anderen es böse mit mir meinen und überhaupt das Leben es böse mit mir meint und ich muss mich ja dagegen wehren. Und aus dem Charakter wird schließlich eine Lebenshaltung, eine ganze Lebenshaltung mit zerstörerischem Einfluss auf meine Beziehung zu Gott, auf meine Ehebeziehung, auf meine Beziehung zu den Geschwistern in der Gemeinde. Der Tod hat Einzug gehalten in meine Beziehungen. Es ist keine Beziehung in Freiheit und auf Augenhöhe mehr möglich. Ist die Sünde reif geworden, bringt sie den Tod hervor. Ihr seht also, aus Wind wird Sturm. Aber erst Jahre oder Jahrzehnte später, nach der Aussaat. Die Ernte findet genau wie in der Natur erst dann statt, wenn die Früchte reif geworden sind. Und das bedeutet im Umkehrschluss, der Zusammenhang zwischen Saat und Ernte geht uns sehr oft verloren. Ich weiß dann vielleicht nicht mehr, warum meine Beziehungen nicht funktionieren. Und meistens sehe ich dann den Splitter im Auge des anderen, anstatt den Balken zu sehen von meinen eigenen Augen, der mich blind macht. Ja? Denn irgendwann habe ich ja angefangen, diese Saat der Sünde auszusehen. Es gibt aber eine gute Möglichkeit, diesen Zusammenhang zu erkennen. Jesus sagt, dass man falsche Propheten, aber auch Menschen überhaupt, an ihren Früchten erkennen kann. An der Frucht, an den reifen Früchten, erkennt man den Menschen. Jesus sagt in Matthäus, entweder der Baum ist gut, dann sind auch seine Früchte gut, oder der Baum ist schlecht, dann sind auch seine Früchte schlecht. An den Früchten also erkennt man den Baum. Und auch der Galaterbrief redet von guten und von schlechten Früchten in unserem Leben als Kennzeichen dafür, wer und wie wir wirklich sind. Und gemeint sind mit Früchten diese verinnerlichten, diese eingefleischten Lebenshaltungen und menschliches Handeln, das auch eben in der Bibel als Werke des Fleisches bezeichnet wird. Als schlechte Früchte in diesem Galatertext werden genannt jede Form von sexuellen Ausschweifungen, also Unzucht, Unreinheit, ausschweifendes Leben, heidnische Praktiken wie Götzendienst und Zauberei und Sünden gegenüber anderen Menschen, Feindschaften, Streit, Eifersucht, Jähzorn, Eigennutz, Spaltungen, Parteiungen, Neid und Missgunst. und dann auch noch die Maßlosigkeit im Umgang mit Essen und Trinken. Wer so etwas tut, heißt es da im Galaterbrief, und das heißt wörtlich eigentlich, wer so etwas bewusst und wissentlich tut, der wird das Reich Gottes nicht erben. Und das heißt für mich jetzt nicht, der kommt nicht in den Himmel oder sowas, sondern das heißt für mich, in diesem Punkt seines Lebens wird er die Fülle des Lebens nicht bekommen können. Da wird das Reich Gottes nicht lebendig werden können in ihm. Und das ist ein Wort des Paulus an bekehrte Christen, nicht an Heiden. Das heißt, wir können unser Leben Jesus schon anvertraut haben und trotzdem schlechte Früchte, viele schlechte Früchte in unserem Lebensbaum tragen, die das Ergebnis sind von langen Jahren, die vergangen sind, seit eine schlechte Saat gesät worden ist. Und wenn wir uns mit diesen schlechten Früchten arrangieren und sagen, naja, ich bin halt einfach so, ich krieg das irgendwie nicht gebacken, wenn wir das einfach alles so lassen, wie es ist, wird es nach dem Gesetz des Lebens weiter bergab geben. Wie wir eben gesehen haben, das geht nach unten, ja? Es ist wie ein Sog, der nach unten zieht. Das Böse wird sich vermehren und weitergereicht einfach an die nächsten Generationen. Und ich denke einfach, das kann niemand wollen, wenn er sich dessen bewusst ist, wenn er das geblickt hat. Was können wir also tun, um diesem Automatismus, diesem negativen Automatismus zu entgehen? Wir brauchen Hilfe. Wir brauchen Hilfe von außen. Jemanden, der die negativen Auswirkungen des Gesetzes von Saat und Ernte auf sich nimmt. Jemanden, der die schlechten Früchte erntet und vernichtet, der den Boden neu bearbeitet und neue gute Saat hineinsät. Dieser jemand ist Jesus. Jesus hat das Gesetz erfüllt. Sein Tod ist der geforderte Ausgleich, die Bezahlung, die Reaktion, der Gegenwert, das Gewicht auf der anderen Seite der Waage. Gott selbst hat sich an sein Lebensgesetz gebunden und erfüllt es höchstpersönlich in Jesus. Und warum gerade Tod? Im Hebräerbrief steht, dass es ohne Blutvergießen keine Vergebung geben kann. Nach alttestamentlich-jüdischer Auffassung, so habe ich mal im Bibelstudium gelernt, lag das Leben des Menschen in seinem Blut. Die Persönlichkeit des Menschen lag in seinem Blut. Und darum musste sündloses Blut vergossen werden, um unser durch Sünde verseuchtes Blut sozusagen zuzudecken, aufzuheben. Und in Jesus erfahren wir, dass Gott selbst das Bußgeld bezahlt hat für unsere Übertretung des Lebensgesetzes, dass er den Schuldschein durchgestrichen hat und uns freigesprochen hat. Und nun gilt für uns die Aufforderung Jesu, die er zum Beispiel an die Ehebrecherin gerichtet hat, so geh nun hin und sündige nicht mehr. Oder kehre um und glaube an das Evangelium, denn das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. Was heißt das jetzt? Das war ja jetzt erst eher theoretisch. Was heißt das praktisch für uns? Wir haben ja schon öfters in den vergangenen Wochen und Monaten über den Namen Gottes gesprochen. Und dieser Gott stellt sich vor im Alten Testament als Yahweh oder Yahweh. Und Yahweh heißt wörtlich übersetzt, ich bin und ich werde immer für dich da sein. Und für euch. So stellt er sich von Anfang an vor. Es ist, als wenn er sagt, hallo, ich bin Yahweh. Und jetzt sind wir eingeladen, ihn kennenzulernen. Er ist ein Gott, der mir und dir zugewandt ist, der uns gleich geworden ist, um zu zeigen, dass er uns versteht. In Jesus zeigt er uns seine Liebe und überwindet unsere größte Angst, nämlich die, abgelehnt zu werden. Abgelehnt zu werden. Das ist unsere größte Angst, abgelehnt zu werden. Und weil wir Angst haben vor Ablehnung, verstecken wir uns so oft. Und es ist seine Güte, sein Gutsein, das uns zur Umkehr treibt, sagt der Römerbrief. Und es sollte nicht unsere Angst vor Ablehnung und Strafe sein, die uns zur Vergebung bringt. Ja, das ist dann auch nicht wirklich Vergebung. Dann ist es Angst. Ja, dann haben wir Angst vor einem strafenden Gott, der uns dann irgendwas, was weiß ich, irgendwelche ganz schlimmen Dinge aufs Auge drückt, die wir dann tun müssen, um das wieder gut zu machen. Das ist dann nur Angst. Gott sagt, weil ich dich liebe, weil ich dich liebe, so wie du bist, und weil ich dich niemals ablehnen werde, kannst du zu mir kommen und zu dem stehen, was du angestellt hast. Es ist seine vollkommene Liebe, die alle Furcht austreibt. Stellt euch das vielleicht in einem Bild so vor: Gottes Vergebung ist wie ein riesiges, großes Geschenk, ganz teuer und kostbar, mit einem unendlichen Vorrat da drin an kleinen, eingepackten Gnadengeschenkchen für jeden Tag. Unendlich. Und das hält er mir hin. Und ich kann mich entscheiden, dieses Geschenk anzunehmen. Ich kann vielleicht höflich Danke sagen und dann kann ich es in die Ecke stellen und sagen, ach, das ist die Verpackung, die sieht echt super aus. Boah, das könnte ich mir andauernd angucken, Mann. Echt schön. Ja? Kann es aber in der Ecke stehen lassen. Dann habe ich die Absicht des Schenkenden total verfehlt. Dann habe ich die ad absurdum geführt. Und es kann nichts bewirken. Ich kann mich aber auch einfach freuen und jubeln, das Papier runterreißen und immer wieder dankbar jedes Mal, wenn ich es brauche, ein Geschenk der Vergebung für eine begangene oder mir bewusst gewordene Sünde oder Haltung annehmen und in Empfang nehmen. Und Gott verspricht uns im Philipper: Mein Gott wird euch durch Christus Jesus alles, was ihr nötig habt, aus dem Reichtum seiner Herrlichkeit schenken. Es gibt keine Sünde, nichts, was nicht vergeben werden kann von Gott. Gott sagt nicht zu mir: Mann, oh Mann, die Ulla, jetzt kommt die schon zum 176. Mal mit derselben Kiste. Oh, jetzt muss ich ihr das schon wieder vergeben, weil ich ja Gott bin. Oh, nee. Nein, Gott freut sich einfach wieder, wenn ich komme, ja? Er sieht ja mein Herz an und er weiß, ob ich es ehrlich meine. Er freut sich, wenn ich zu ihm komme, wenn ich versagt habe. Weil er ist ein Tröster. Der Name des Heiligen Geistes ist Parakletos, das heißt, er ist ein Tröster. Er ist für die gekommen, die Hilfe und Ermutigung brauchen. Er ist nicht gekommen, um zu richten, sondern um zu suchen und zu retten, was in mir verloren gegangen ist an Leben. Versager brauchen Trost und jemanden, der an sie glaubt, um sich verändern zu können. Sie brauchen keinen Druck. Gott ruft: Mensch, wo bist du? Ich will mit dir zusammen durch dein verkorkstes Leben gehen. Mach's mal weiter, Lothar. Das zweite ist die Entscheidung zur Umkehr. Also, ich muss das Paket nehmen, ja? Ich muss es nehmen und auspacken. Und dann gilt die Verheißung aus dem ersten Johannesbrief: Wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht. Er vergibt uns die Sünden und reinigt uns von allem Unrecht. Ich erinnere mich gut an die Situation früher als Kind. Ich komme ja aus der katholischen Kirche ursprünglich, wo ich klopfenden Herzens in den Beichtstuhl gegangen bin und dem katholischen Priester aber ehrlich meine Missetaten gebeichtet habe. Man kann von der Art der Absolution halten, was man will. Das spielt auch keine Rolle jetzt für mich. Ich war danach befreit. Ich habe mich gefühlt wie neu geboren und war wie reingewaschen. Weil ich denke, Gott hat einfach mein Herz gesehen. Und kurz nach meiner Bekehrung, 1987 oder so, da hat meine damalige Hauskreisleiterin einen Abend über das Thema Beichte und Sündenbekenntnis gemacht. Und ein paar Tage später brachte ich morgens die Mülltonne an die Straße. Und plötzlich spüre ich, wie Gott in meinem Herzen sagt: Ulla, ich möchte, dass du mir deinen Lebensmüll bringst. Oh, habe ich gedacht, Mann, Mist. Ist ja nicht so schön. Und ich wusste einfach, ich soll zu dieser Frau gehen, zu der hatte ich aber auch Vertrauen, ja? Und ich soll mein ganzes Leben vor ihr bekennen. Also habe ich ihr das gesagt und sie hat mir einen Beichtspiegel gegeben und dann habe ich mich ein paar Tage, eine Woche, glaube ich, zu Hause hingesetzt, diesen Beichtspiegel durchgearbeitet und alles aufgeschrieben, was mir eingefallen ist. Und dann bin ich mit hochroten Ohren vor Scham und Angst davor, was sie über mich denken könnte, zu ihr hingegangen, eine Woche später, und habe das sozusagen alles gebeichtet. Das Erstaunliche war, sie mochte mich danach immer noch. Und sie hat mich nicht abgelehnt. Und dann hat sie den Heiligen Geist gebeten, mein ganzes Inneres, mein ganzes Lebenshaus zu füllen mit Gottes Licht und Gottes Liebe. Und das war solch ein Wendepunkt in meinem Leben, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Das war wie eine Grundreinigung, wie als wenn Gott in mir Hausputz gemacht hätte. Wenn man einmal in einem verdreckten Haus, in einem verkommenen Haus richtig Grundreine gemacht hat, dann muss man das nicht alle Nase lang wieder tun. Dann kann man die einzelnen Zimmer nach und nach immer mal wieder putzen, Staub wischen und dafür sorgen, dass sie in Ordnung bleiben. Und diese Praxis des Sündenbekenntnisses habe ich einfach fortgeführt. Am Anfang bin ich noch vor Weihnachten und vor Ostern zu dieser Frau gegangen und habe gesagt, Gott, ich will mich auf dich vorbereiten. Und habe dasselbe wieder gemacht. Ich habe die letzten Tage gedacht, schade, dass das bei mir in Vergessenheit geraten ist. Das ist echt schade. Ich glaube, ich fange das wieder an. Es ist ein befreiender, wenn auch nicht immer leichter Weg. Und natürlich muss ich jedes Mal neu auch über meinen Schatten springen, vor allen Dingen, wenn ich mit einem Menschen reden muss und ihm sagen muss, du, ich muss dich um Vergebung bitten. Ja, ich habe einfach was falsch gemacht. Aber ich habe dabei im Laufe der Jahre erfahren, ich werde geliebt, mir wird vergeben, ich darf so sein, wie ich bin. Ich darf Fehler machen, ich darf Lernende sein und ich darf Lernende bleiben. Ich muss kein perfektes Bild nach außen abgeben. Gott schenkt mir immer wieder neu sein Herz und nimmt mich an. Das habe ich bei Gott erfahren und das habe ich bei Menschen erfahren. Und der Psalm 34 ermutigt uns und sagt, kostet und seht, wie gütig der Herr ist. Wohl dem, der sich zu ihm flüchtet. Wenn ich um Vergebung bitte, flüchte ich zu Gott. Ich flüchte zu Gott mit meinem Versagen und sage, hilf mir bitte. Es tut mir so leid, was ich gemacht habe. Also, schäme dich nicht. Scham will immer im Versteck und in der Heimlichkeit bleiben. Hab keine Angst vor Strafe, die ist schon längst bezahlt. Und sei nicht stolz und denk, du hast das nicht nötig. Jeder Mensch kocht mit Wasser. Es gibt keinen, der ohne Sünde ist und Vergebung nötig hat. Und als dritten Punkt brauchen wir einfach ein ermutigendes Umfeld. Ich hatte damals die Gnade, in dieser Frau und in meinem Hauskreis Menschen in meinem Umfeld zu haben, die mir das vorgelebt haben, die mich dazu ermutigt haben und mir einfach ein Beispiel gegeben haben. Ein ermutigendes Umfeld ist einfach sehr hilfreich, vielleicht sogar unerlässlich, um umkehren zu können. Menschen, von denen ich weiß, dass sie nicht schlecht über mich reden, oder mich verurteilen, wenn ich einen Fehler gemacht habe, die mich lieben, auch wenn sie mein Verhalten kritisch sehen, die mir helfen wollen, frei zu werden, wo ich gefangen bin und mir nicht das Gefühl geben, dass sie besser sind als ich. Der Hebräerbrief sagt in Kapitel 10, lasst uns aufeinander Acht haben und uns anreizen zu Liebe und zu guten Werken. Und das möchte ich einfach mit dieser Predigt machen. Ich möchte euch anreizen dazu, übernimmt Verantwortung für eure Schuld und lernt, um Vergebung zu bitten. Es ist so befreiend. Für mich ist diese Gemeinde ein solches Umfeld und mein Hauskreis auch. Hier kann ich das lernen, um Vergebung zu bitten und ich erfahre Heilung, Wiederherstellung, Heilung auch von meinem strafenden Gottesbild. Hier erfahre ich Frieden und Versöhnung und kann neue Beziehungsfähigkeit einüben. Darum, such den Kontakt mit Menschen, die Gott schon besser kennen als du und die wissen, was es heißt, Vergebung zu empfangen für ihre Sünden. Frag sie aus nach ihren Erfahrungen mit Gottes Gnade und Güte. Such Menschen, von denen du den Eindruck hast, dass sie darüber zur Ruhe gekommen sind bei Gott. und wo du spürst, die sind echt gut Freund mit Gott geworden. Und suche Menschen, wo du gute Früchte im Leben siehst und bei denen du dich wohlfühlst und bergen kannst. Und vor allem komm zurück zu Gott, denn er lässt sich finden. Buße tun heißt wörtlich zurückkommen zum Ursprung des Lebens, um dort neu anzufangen. Ich fasse das Gesetz von Saat und Ernte nochmal zusammen. Was der Mensch sät, wird er auch ernten. Die Aussaat wird sich vermehren. Wind säen sie und Sturm ernten sie. Alles hat seine Zeit. Das heißt, es sind lange Wachstumsprozesse, bis die Früchte reif werden. Und an den Früchten erkennt man schließlich, was da ausgesät worden ist. Und als Ausweg aus der ganzen Situation, die Gnade Gottes macht uns frei davon, was ernten zu müssen, was wir gesät haben. Das macht Jesus. Ich möchte euch zum Schluss segnen mit einer Verheißung aus Psalm 1. Wohl dem Menschen, der nicht dem Rat der Frevler folgt, nicht auf dem Weg der Sünder geht, nicht im Kreis der Spötter sitzt, sondern Freude hat an der Weisung des Herrn, der über seine Weisung nachsinnt, bei Tag und bei Nacht. Er ist wie ein Baum, der an Wasserbächen gepflanzt ist, der zur rechten Zeit seine Frucht bringt und dessen Blätter nicht welken. Alles, was er tut, wird ihm gut gelingen. So ist das Gesetz von Saat und Ernte gemeint. Ja, und so soll es unter uns sein. Amen.